Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Humanistischen Magazin. 2018 sorgte der grüne Abgeordnete Markus Ganserer im Bayerischen Landtag für eine Premiere. Ich bekenne mich heute dazu, Transgender zu sein. Aus Markus wurde Tessa. Und bis heute ist sie die einzige transidente Parlamentarierin in Deutschland. Wir haben Tessa Ganserer in Nürnberg getroffen und mit ihr über ihre Erfahrungen gesprochen. Davor aber besuchen wir ein Museum, recht spezielles Museum. Noch in diesem Frühjahr eröffnet in Berlin-Mitte, unweit von Botschaften, Ministerien und touristischen Hotspots, das Disgusting Food Museum. Das heißt, ein Museum für ekliges Essen. Ausgestellt werden sollen 80 der ekelhaftesten Lebensmittel der Welt, heißt es. Das klingt beim ersten Hören nach einem schlechten Scherz, aber ich verspreche Ihnen, es ist keiner. Wieso aber nun ganz ernsthaft über ekelhaftes Essen gesprochen werden kann und warum das sogar getan werden sollte, das erklärt uns jetzt Dr. Martin Völker, der Direktor des geplanten Disgusting Food Museum Berlin. Guten Morgen, Herr Völker.
Guten Morgen.
Ein Museum für ekelhaftes Essen. Wer kommt denn so auf eine Idee?
Ich kann zu meiner und unserer Entschuldigung vorbringen, dass nicht wir Deutschen auf die Idee gekommen sind, obwohl es auch bei unserem Essen bestimmt Ekliges zu entdecken gibt. Es waren die Schweden, die auf die Idee gekommen sind. Da gibt es in Malmö das sogenannte Mutterhaus unseres Museums hier in Berlin. Und ein Andreas Ahrens hat das dort eingerichtet und überlegt, es wäre doch eine gute Idee, nicht nur über ekliges Essen zu berichten und das auszustellen, sondern gleichfalls darüber zu berichten, inwiefern Geschmack und Nahrungsmittel und Essverhalten, inwiefern das abhängig ist von Kultur und Sozialisation.
Aha, also damit haben Sie mir eigentlich schon die zweite Frage beantwortet.
Das tut mir leid.
Nein, überhaupt nicht. Denn eben, es sind ja ganz existenzielle Fragen, die da diskutiert werden sollen.
Das ist immer gut.
Dieses Disgusting Food Museum ist also mehr eine Unterhaltungs- oder doch eher eine Bildungseinrichtung?
Ich würde mal sagen, Sie können das eine oder das andere nicht haben. Mhm. Also als Berliner würde ich mal ein bisschen flapsig sagen, eine reine Bildungsveranstaltung ist so, dass das keinen interessiert. Da geht keiner rein.
Aha, ja.
Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute in unserem Museum eine gute Zeit verleben. Und unterschwellig oder, sagen wir mal, unter der Schwelle der normalen Wahrnehmbarkeit sie auch belehrt werden. Mhm. Wenn ich beispielsweise an die Gänsestopfleber denke, die vielen oder manchen gut schmeckt, das mal zu sehen, wie die hergestellt wird. Ich glaube, das ist denn, sagen wir mal, da fängt die Unterhaltung an, doch in etwas anderes umzuschlagen, nämlich in das Nachdenken darüber, wo unsere Nahrungsmittel herstammen und was wir auch in Zukunft essen wollen.
Ja, genau. Also Sie haben jetzt die Gänsestopfleber erwähnt. Von welchen anderen Nahrungsmitteln sprechen wir hier?
Wir sprechen beispielsweise von Dingen, die auch bei unseren amerikanischen Freunden zum Alltag gehören, Root Beer. Wir haben aber auch Käse da, Käse, der schrecklich stinkt. Ne?
Oh,
man kennt das also von Käse, die einen lieben das, die anderen hassen das. Wenn man den Geruch dann ausgehalten hat und ihn schmeckt, stellt man fest, dass das gar nicht so schlimm schmeckt, wie er riecht. Das sind, sagen wir mal, bestimmte Erfahrungen, die man bei uns macht und deswegen verstehen wir uns auch als Mitmachmuseum.
Aha, also das heißt, man kann es auch probieren.
Ein Teil davon, nicht alles, zum Beispiel eine Fledermaus, die wir haben, oder einen mit Maden, von Maden durchsetzten Käse, das kann man sehen, aber nicht probieren. Mhm. Aber es wird an der sogenannten Tasting Bar genügend Dinge geben, die man bei uns probieren kann.
Haben Sie eigentlich ein Lieblingsexponat?
Naja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt
dem
Radiosender verraten darf. Wir waren jetzt am Wochenende in Malmö im Museum. Und da mussten wir als Berliner Macher des Museums natürlich alles probieren, um zu wissen, um was es sich da handelt. Und da haben wir auch die Spirituosen probiert, beispielsweise Mäusewein. Das ist so eine große Karaffe, in der unten ja Babymäuseleichen liegen, die mit Spirituosen aufgegossen werden. Das haben wir probiert. Wir haben einen Schnaps probiert, der aus drei Penissorten besteht, und wir haben auch einen Schnaps probiert, der eine Melange darstellt zwischen Wodka und dem Sekret des Bibers aus dessen Analdrüse. Und da muss ich sagen, dieser Biberschnaps hat mir selbst am besten geschmeckt, obwohl ich selbst nicht darüber nachdenken darf, wie der hergestellt wird, woraus er besteht. Er schmeckt wie ein sehr guter Whisky, und wenn man alles andere ausblendet, ist das schon ein tolles Getränk.
Also das klingt sehr, sehr interessant, das muss ich sagen. Die Betreiberin des Disgusting Food Museums ist ja die Gesellschaft Philo Science, die in Nürnberg schon ein Museum betreibt, den Turm der Sinne nämlich. Dort geht es um Sinnestäuschungen, also um Wahrnehmungsphänomene aller Art. Wo besteht die Verbindung zu Ihrem Museum?
Ich würde mal sagen, dass das, was dahinter steht, noch relevanter ist und die Klammer für alles darstellt. Das ist einmal die humanistische Vereinigung und auch der Mensch, der dahinter steht. Das heißt, wir verstehen uns auch als Museum auf der Basis dessen, nichts Menschliches ist mehr fremd. Ne? Sie kennen diesen berühmten Ausspruch von dem römisch-antiken Dichter Terenz. Das heißt, also wir sprechen darüber und zeigen das, was es außerhalb dessen gibt, was für uns normal ist oder was uns normal vorkommt. Um letzten Endes Geschmacksfragen generell zu hinterfragen und die zu reflektieren, um auch vielleicht dahinter zu kommen, was uns trennt und was uns verbindet, um letzten Endes Brücken zu bauen, über die Menschen gehen können und sich begegnen können. Also das allgemein Menschliche, das ist eigentlich die Klammer, die alles zusammenhält.
Das klingt nach einem sehr, sehr aufregenden und sehr interessanten Museum. Also das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, dann muss ich da unbedingt hin. Herr Völker, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank.
In der Leitung war Dr. Martin Völker, der Direktor des Disgusting Food Museums Berlin. Noch in diesem Frühjahr wird das Museum eröffnen. Zu finden sein wird es dann in der Schützenstraße 70 in Berlin. Und weitere Informationen zum Museum finden Sie online unter www.disgustingfoodmuseum.berlin. Wir kommen damit zu unseren Kurzmeldungen.
Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat Ende Februar das Verbot der Suizidbeihilfe aufgehoben. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasse auch das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben, erklärten die Richter. Teile des Paragraphen 217 Strafgesetzbuch, der seit 2015 Suizidbeihilfe unter Strafe stellte, seien deshalb verfassungswidrig. Die humanistische Vereinigung begrüßte das Urteil. Ihr Vorstand Michael Bauer sagte, die Entscheidung bedeute eine große Erleichterung für alle, die bis zum Lebensende selbstbestimmt leben möchten. Nürnberg. Die Klimakrise muss als Fluchtursache anerkannt werden. Das fordert die humanistische Vereinigung angesichts der wachsenden Zahl von Klimaflüchtlingen. Hintergrund: Wer vor klimatischen Veränderungen die Flucht ergreife, sei kein Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, gab die Bundesregierung im Februar bekannt. Nach Ansicht der humanistischen Vereinigung sei Deutschland aber maßgeblich mitverantwortlich für den Klimawandel. Klimaflüchtlinge abzuweisen sei deshalb zynisch, nicht vernünftig und ganz sicher nicht menschlich.
Vor gut anderthalb Jahren sorgte Markus Ganserer, grüner Abgeordneter im Bayerischen Landtag, für eine Premiere. Nach Jahren des Haderns und Zögerns trat der damals 41-Jährige vor die Öffentlichkeit und erklärte sich für transident. Er lebe manchmal als Frau, manchmal als Mann, erklärte er damals. Wenige Monate später gab er bekannt, fortan als Frau leben zu wollen. Und aus Markus wurde Tessa Ganserer.
Wir treffen Tessa Ganserer in einem Nürnberger Bio-Café. Jetzt um die Mittagszeit herrscht dezenter Trubel. Angestellte verbringen hier ihre Mittagspause, ein paar Familien sitzen um die Tische, im Hintergrund toben Kinder. Vor über 40 Jahren war dies das erste Bio-Café der Stadt. Ein Vorreiter, wenn man so will. Es passt irgendwie zu der Politikerin, der wir nun gegenüber sitzen, denn auch sie ist ja Vorreiterin. Die erste und bis heute einzige transidente Abgeordnete Deutschlands.
Deswegen bereue ich diesen Schritt auf keinen Fall. Und ich nehme diese Aufgabe als Role Model für Akzeptanz, öffentlich auch einzustehen, sehr gerne an.
Seit etwas mehr als einem Jahr lebt Tessa Ganserer als Frau. Der Weg dorthin war lang und schwierig. Ein gutes Jahrzehnt dauerte es, bis Ganserer mit sich selbst im Reinen war. Bis sie sich selbst als das akzeptieren konnte, was sie eben ist. Noch schwieriger als dieses innere Coming-out war, damit nach außen zu gehen, zumal als öffentliche Person.
Ich hatte davor natürlich wahnsinnige Angst von dem Ganzen, was da kommt. Mir war zum Beispiel natürlich klar, dass es ein enormes öffentliches, mediales Interesse gibt, dass ich nicht einfach als Frau in den Landtag gehen kann und so tun, als wäre nichts gewesen.
Sie haderte, kämpfte mit sich, hatte depressive Phasen. Wollte sie sich wirklich so ins Rampenlicht stellen? Würde sie dem emotionalen Druck gewachsen sein, beinahe täglich aus ihrem Innenleben zu berichten? Lange beantwortete sie diese Fragen mit einem klaren Nein. Sie vermied ihr Coming Out, versteckte und verstellte sich.
Aber letztendlich ist genau das, was einen fertig macht. Nicht sich selbst leben zu können, sich verleugnen zu müssen, nicht zu sich selbst stehen.
2018 war der Punkt erreicht, an dem sie so nicht mehr weitermachen wollte. Oder auch nicht mehr weitermachen konnte. Sie trat also vor die Öffentlichkeit und sprach diesen Satz, den vor ihr und nach ihr kein zweites deutsches Parlamentsmitglied ausgesprochen hat. Ich bekenne mich heute dazu, transgender zu sein. Sie bereut diesen Schritt nicht.
Also damit habe ich nicht gerechnet, dass ich so überwältigende positive Zuschriften bekomme. Eben nicht nur von Betroffenen, sondern von sehr vielen anderen Menschen, also auch hier aus dem Wahlkreis, die mich für meinen Mut bewundert haben. Und das hat mir die Kraft gegeben, die ich am Schluss nicht mehr hatte.
Auch Tessa Ganserer muss sich mit den Aufs und Abs des üblichen Politbetriebs herumschlagen, wie jeder andere Abgeordnete auch. Geschlechtliche Identität spielt dabei keine Rolle. Es ist ein Stück Normalität, das freilich nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass Transpersonen noch ganz andere Kämpfe auszutragen haben. Solche, die eben alles andere als normal sind. Seit 1981 gilt in Deutschland das Transsexuellengesetz. Es enthält sehr düstere Passagen, die unter anderem die Zwangssterilisation von Transpersonen und die Scheidung von ihren Ehepartnern vorschreiben. Immerhin, manche Vorschriften werden nicht mehr angewendet. Dem Einsatz einiger Vorkämpferinnen sei es gedankt. Aber immer noch gilt, wer ich bin, entscheidet ein Gericht.
Nichtsdestotrotz ist es heute noch so, dass wir nach dem transsexuellen Gesetz einen Antrag bei Gericht stellen müssen, zwei psychologische Gutachten über uns ergehen lassen, die wir selbst sogar nur zahlen müssen, damit am Ende ein Richter darüber entscheiden kann, wer und was wir sind, beziehungsweise ob wir der Mensch sein dürfen, der wir sind.
Für Ganserer ist klar, eine humanistische oder wenigstens humanistischere Gesellschaft zu erreichen, wäre dabei doch gar nicht so schwer. Es gehe nur darum,
dass man dem Menschen ungeachtet seiner Hautfarbe, seiner Weltanschauung, seiner Religion oder seines Geschlechts oder sexuellen Orientierung einfach als Menschen begegnen.
Tessa Ganserer ist Politikerin, Landtagsabgeordnete und die erste und bislang einzige transidente Parlamentarierin Deutschlands. Live zu sehen sein wird Ganserer übrigens auch auf dem kommenden Humanistentag Nürnberg. Unter dem Motto links, rechts, oben, unten wird es dort unter anderem um Geschlechteridentitäten gehen, um Geschlechtssensibilität und schließlich um das immer noch uneingelöste Versprechen von Gleichberechtigung. In diesem Zusammenhang wird die Grünen-Politikerin von ihren Erfahrungen seit ihrem Coming-out berichten. Der Humanistentag 2020 findet statt vom 12. bis zum 14. Juni, überwiegend in der Kulturwerkstatt auf AEG im Nürnberger Westen. Tickets und das vollständige Programm gibt es online unter www.humanistentag.net. Mit diesem Veranstaltungshinweis geht unser humanistisches Magazin zu Ende. Bleiben Sie uns treu und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Das humanistische Magazin hören Sie wieder am 19. Juli um 6.45 Uhr. Natürlich hier auf Bayern 2.